Unser Gott ist ein Gott, der heute noch Wunder wirkt. Und oft beten wir zum Herrn und fragen uns, warum hört Gott uns nicht? Ich möchte dich heute herausfordern und dir erklären, warum manche Gebete nicht sofort erhört werden, aber doch, wenn du Glauben hast, sehr bald erhört werden können. Ich will dich ermutigen, für Dinge nochmal zu beten. Manche Leute glauben ja, dass man für bestimmte Dinge nur einmal beten soll und dann im Glauben warten muss. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir für die gleiche Sache, für dieselbe Sache sogar, immer und immer wieder beten dürfen und sogar sollen, bis sie wirklich eintrifft. Wir sehen das zum Beispiel bei Jesus, als er den Blinden heilte in Bethsaida, wo er ihm zweimal für ihn betete. Wo er beim ersten Mal Heilung empfing, der Blinde, und er konnte Menschen sehen, die gingen umher wie Bäume. Also er hatte zwar schon eine verbesserte Sicht, aber war noch nicht ganz geheilt. Und dann betete Jesus noch einmal für denselben blinden Mann, dann konnte er die Menschen ganz sehen. Also so sehen wir, dass Jesus für Dinge auch mehr als einmal gebetet hat. Jesus betete in Gethsemane, als er versucht wurde, betete er dreimal. Und wir sehen einfach, dass Gott Gebet ehrt. Und Gebet ist nicht immer nur, ich bete jetzt und dann passiert's. Gebet braucht Ausdauer und wir dürfen und sollen sogar für die gleiche Sache oft beten. Und dazu hat Jesus mal ein Gleichnis erzählt und das finden wir in Lukas 18. Und das Gleichnis hat er genau zu diesem einen Zweck erzählt. Er hat das erzählt, um uns zu zeigen, dass wir immer beten sollten. Und zwar spezifisch für dieselbe Sache. Lukas 18, von 1 bis 8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und zwar sehen wir gleich, dass in dieser Geschichte für das Gleiche immer und immer wieder gebetet wurde oder gebeten wurde. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt oder, anders übersetzt, mir ins Gesicht schlägt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Jesus sagt, ich erzähle die Geschichte, dieses Gleichnis mit dem einen Ziel. Ich möchte, dass ihr ständig und alle Zeit betet, und zwar für dasselbe, weiter betet. Er ermutigt sie, betet einfach weiter, bis es geschieht. In der Geschichte, als ich sie gelesen habe und studiert, habe ich festgestellt, geht es vor allem darum, Recht zu haben. Es geht um das Recht in der Geschichte. Und ich habe festgestellt, dass Beten ganz viel mit der Rechtslage zu tun hat. Und bevor ich überhaupt losbete, muss ich wissen, wie meine Rechtslage als Beter überhaupt ist, damit ich korrekt beten kann. Es heißt dort in Vers 3, dass die Witwe kam und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Sie sagte nicht, ich habe da einen Wunsch. Sie ging nicht einem Wunschdenken nach. Viele Menschen beten ja nur Dinge, die sie sich wünschen würden. Nein, sie sagte, ich möchte nur mein Recht. Das, was mir rechtlich zusteht, was mir gehört, das möchte ich einfordern. Und wenn wir beten, müssen wir ganz genau wissen, was uns rechtlich zugesichert ist, was Teil des Bundes ist mit Gott, was uns zusteht. Und dann können wir mit Zuversicht, mit Vollmacht beten, weil wir wissen, das ist unser Recht. Das Gute ist, wir haben heute Recht. Vorher hatte der Teufel ein Anrecht auf uns, bevor wir Christen wurden. Das wissen wir aus Kolosser 1, Vers 13. Da schreibt Paulus, sagt, er hat uns, Christus hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Wir waren also bisher, bis zu dem Zeitpunkt, als wir Christen wurden, waren wir unter der Herrschaft der Finsternis. Und der Teufel hatte das Recht gehabt, uns zu beherrschen. Dann haben wir uns aber für Jesus entschieden und dann haben wir das Bürgerrecht des Himmels bekommen. Und der Teufel hat jetzt eigentlich kein Recht mehr, uns zu beherrschen. Zweitens, die Rechtsfrage ist so sicher und so klar, denn wir haben bereits gesiegt in Christus. Wenn wir ins Gebet gehen, müssen wir wissen, der Kampf ist schon entschieden. Wir gehen nicht ins Gebet, um zu sagen, Mensch, vielleicht gewinnen wir ja und vielleicht verlieren wir. Ganz im Gegenteil. Wir gehen ins Gebet, weil wir wissen, dass wir Recht haben, weil wir es im Wort Gottes gefunden haben. Diese Sache steht mir zu, wie zum Beispiel Heilung. Die gehört uns, ist im Wort Gottes offenbart. Und wenn ich das weiß, kann ich mit Zuversicht, mit Gewissheit ins Gebet gehen und mein Recht einfordern. Paulus sagt in 2. Korinther 2, Vers 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Paulus sagt, wir sind unterwegs in Christus im Triumphzug. Was war ein Triumphzug? Ein Triumphzug war etwas, was man tat, nachdem die Schlachten geschlagen waren, nachdem der Krieg gewonnen war. Da wurden alle Sklaven zusammengefercht und sie wurden aufgereiht. Da wurden die ganzen Güter, die geraubt wurden, wurden dann auf Wagen gepackt. Und dann gab es eine Prozession, einen Triumphzug durch die Stadt. Und die ganze Stadt jubelte, während die Soldaten mit den Sklaven, dem ganzen Raub durch die Stadt zogen. Das heißt, die Schlacht war gewonnen und der Triumphzug ging jetzt durch die Stadt. Und Paulus sagt, wir sind mit Christus unterwegs im Triumphzug. Das heißt doch eindeutig, wir haben bereits gewonnen, der Sieg liegt hinter uns. Christus am Kreuz gestorben, er hat den Teufel und den Tod entmachtet. Er hat eine ewige Erlösung geschaffen, er hat uns Heilung geschaffen, er hat alles vollbracht. Und jetzt sagt Paulus, sind wir unterwegs mit Christus und verkündigen überall, dass Jesus bereits gesiegt hat. Wenn ich also bete, dann bete ich im Bewusstsein, dass ich schon gesiegt habe. Dann weiß ich, was mein Recht ist. Ich finde die Übersetzung von Luther so schön in Epheser 6, Vers 13. Ich denke, der trifft es genau auf den Punkt. Luther sagt, Paulus sagt, aber Luther hat es übersetzt, Epheser 6, 13, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Es heißt dort nicht, und kämpft um ein neues Feld. Es heißt nicht, Mensch, versucht doch mal, vielleicht könnt ihr ein bisschen mehr Land dazu gewinnen. Nein, Paulus sagt, Leute, ihr habt das Feld, es gehört euch. Und wenn der Teufel kommt und es euch strittig machen will, dann müsst ihr ihm widerstehen, zieht die Waffenrüstung an und dann werdet ihr euer Feld, was euch rechtlich zusteht, was euer Feld ist, dann werdet ihr das behalten. Bevor ich also anfange zu beten, muss ich wissen, was mir gehört. Was sagt die Bibel? Lies im Wort Gottes, finde heraus, was dir rechtlich zusteht. Dann hast du eine Gebetsgrundlage. Zweitens, warum werden manche Gebete nicht sofort erhört? Wir haben zuerst gesehen, die Witwe hatte einen Widersacher. Die Witwe hatte einen Widersacher. Im Griechischen macht die ganze Geschichte noch viel mehr Sinn. Weil da das Wort für Widersacher ist dort jemand, der gegen das Recht ist. Jemand, der gegen Gerechtigkeit ist. Jemand, der das Unrecht möchte. Hier kommt die Witwe zum Richter und sagt, Richter, schaffe mir Recht. Aber sie hatte einen Widersacher, der das Unrecht wollte. Sie sagte, ich will Recht, aber der wollte Unrecht. Und genauso erleben das viele Christen heute noch, dass es einen Widersacher gibt. Ich werde nachher nochmal darüber reden, wo der Widersacher heute steht. Aber manchmal werden Gebete verzögert, weil uns jemand unser Recht strittig machen will. Zweitens, warum wurde das Gebet der Frau oder die Bitte der Frau nicht gleich erhört? Weil sie nicht nur einen Widersacher hatte, der das Unrecht wollte, sondern sie hatte auch noch einen korrupten Richter. Der Richter war korrupt. Er hatte keine Angst vor Gott. Er hatte keine Gottesfurcht, keine Menschenfurcht. Das war ein schlimmer, korrupter, vielleicht sogar geschmierter Richter. Aber sie kam immer und immer wieder. Und sagt der Herr, ich brauche Recht, schaffe mir Recht. Und der Widersacher ist da, er kämpft gegen ihr Recht. Und sogar der Richter, der gerecht richten sollte, ist korrupt. Und deswegen hat er sich hingezogen bei ihr. Aber sie kam immer und immer wieder, immer und immer wieder. Sie blieb dran, bis sie ihr Recht bekam. Was will uns Jesus sagen? Selbst wenn es für einen Moment so aussieht, als würden wir unser Recht nicht bekommen, bleib dran, beharre darauf, wisse, was dir gehört und fordere es immer und immer und immer wieder ein. Der Herr baut hier ein Gleichnis auf und er sagt, hey, es war eine Witwe, also eine Frau, die rechtlos war, schutzlos war und sie hatte zu tun mit einem Widersacher, der gegen das Recht war und sogar mit einem korrupten Richter. Und trotz dieser ganzen Widerstände hatte sie darauf beharrt, dass sie ihr Recht bekommt und sie hat es bekommen. Und damit sagt Jesus zu uns, Leute, egal, auch wenn es noch so schlimm aussieht, als ob wir das Recht nicht bekommen und nicht einfordern können, trotzdem weiter beten, bis ihr das Recht bekommt. Also, du musst wissen, was dir zusteht und dann stell dich auf Widerstand ein. Dann heißt es aber in Vers 7, und das ist der entscheidende Punkt hier, es heißt, Gott aber. Und Jesus macht ja einen Vergleich. Er sagt, hey, Gott ist doch ganz anders als der korrupte Richter. Und Gott ist auch kein Widersacher. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen. Wir haben hier eine total andere Sachlage, sagt Jesus. Hier gibt es einen Gott und er ist anders als der korrupte Richter. Und ihr seid keine armen Witwen, die rechtlos sind und ehemannlos sind und vielleicht vaterlos sind. Ihr seid Auserwählte, eine ganz andere Situation. Euch aber Gott, wird er nicht Recht schaffen denen, die immer wieder zu ihm kommen? Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Was Jesus sagen möchte ist, bleib dran am Gebet und bei dir wird es nicht so lange dauern wie bei der Witwe. Gott aber. Und Gott ist jemand, der gut ist. Und Gott vertritt das Recht. Er ist eben kein korrupter Richter. Nein, er ist der Maßstab allen Rechts. Er ist der, der das Recht erfunden hat. Gott ist vollkommen gerecht. Psalm 37, 28. Denn der Herr hat das Recht lieb. Wir haben einen Gott, der kein korrupter Gott ist. Einen Gott, der kein komischer Gott ist. Einen Gott, der das Recht liebt. Im Neuen Testament sagt Paulus in 2. Timotheus 4, 8, er sagt, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird. Paulus sagt, unser Herr, unser Gott ist ein gerechter Richter. Deswegen sagt Jesus, hey, aber Gott, bei Gott ist es anders. Wir haben einen gerechten Richter. Wir haben einen Gott, der rechtes Gericht richtet, der den Maßstab des Rechts erfunden hat. Wir kommen zu Gott und wir haben eine ganz andere Ausgangssituation. Wir haben keinen korrupten Richter. Und zweitens, wir sind keine arme Witwe, die schutzlos ist. Ganz im Gegenteil. Er nennt uns Auserwählte. Gott aber wird er nicht Recht schaffen, seinen Auserwählten. Nicht seinen Witwen, nein, seinen Auserwählten. Und hier ist eine ganz andere Beziehung zu Gott. Die Witwe hatte den Widersacher zum Feind. Die Witwe hatte einen korrupten Richter zum Feind. Wir aber haben einen gerechten Gott und wir sind seine Auserwählten. Eine ganz andere Situation. Und das Schöne ist, wir sind seine Auserwählten. Er hat uns auserwählt. Er hat uns gewollt. Er hat sich für uns entschieden. Er will uns Gutes. Das heißt, wir haben einen Gott, der nicht nur sagt, ich will jetzt einfach gerecht sein. Nein, er ist gerecht, hundertprozentig. Gleichzeitig ist er aber auch ganz auf unserer Seite. Er will uns und er liebt uns. Deswegen wird unser Gebet nicht so lange andauern müssen, bis wir die Erhörung sehen. Römer 8, Vers 32, es heißt, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn hingibt für uns. Er ist völlig auf unserer Seite. Er will uns. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Ne? Ganz bewusst. Wer will gegen die von Gott auserwählten Menschen Anklage erheben? Gott ist es doch, der gestorben, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wow. Wir haben also einen gerechten Richter, der uns auserwählt hat, der unser Vater ist. Und wir haben sogar einen Rechtsanwalt im Himmel, Jesus Christus, der uns ständig vor Gott vertritt. Das Schöne ist, wir sind nicht irgendwie Witwen und wir haben nicht einen Richter, der korrupt ist, sondern wir sind seine geliebten Kinder. Nicht nur irgendwie in einer Business-Beziehung, nein, wir sind seine geliebten Kinder. Wir gehören zur Familie Gottes. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Er hat uns so sehr geliebt. Wir waren in der Sünde, er hat uns auserwählt und er hat seinen Sohn für uns sterben lassen. Wie sollte er uns mit Jesus Christus nicht alles andere geben? Merkst du, du kannst zu Gott kommen auf der Basis, dass du ein Kind Gottes bist und du kannst dein Recht einfordern, nein, noch viel mehr, du kannst deine Liebe einfordern und er wird dich beschenken, er ist ganz auf deiner Seite. Heute haben wir also einen gerechten Richter. Heute haben wir einen Rechtsanwalt im Himmel. Heute sind wir in Anführungsstrichen blutsverwandt. Wir gehören zur Familie Gottes. Und wie viel mehr wird Gott uns hören, als der Richter eine Witwe hört, die er nicht mag. Und wir sind Kinder Gottes. Das einzige Problem, das wir noch haben oder zu haben meinen, ist der Widersacher. Wir glauben ja, dass wir noch gegen den Teufel kämpfen müssen. Ich glaube, das ist ein gewisses Missverständnis auch hier. Hebräer 2, Vers 14 sagt, dass er außer Wirksamkeit gesetzt wurde. Der Teufel ist wirkungslos. Und deswegen können wir mit Freimütigkeit zum Thron Gottes kommen. Jetzt sagst du dir, ja, schön und gut, das steht ja geschrieben, aber ich erlebe, dass der Teufel noch Wirkung zeigt. Natürlich zeigt er Wirkung, aber nicht aus seiner eigenen Kraft. Er hat in sich keine Kraft mehr, er nutzt Menschen. Er manipuliert Menschen, er schießt den Gedanken an, er ist ein Meister der Lüge. Und er nutzt die seelischen Mächte, er nutzt die Worte und die Taten der Menschen, damit sie seine Aufträge ausfüllen. Aber er als solcher hat kein Recht mehr, keine Vollmacht mehr. Was schließen wir daraus? Und das hat Jesus auch schon für uns getan. Er sagt, wie viel mehr wird Gott uns erhören, uns Recht schaffen, und zwar schnell, in Kürze. Deswegen, wenn du zu Gott kommst, zuallererst musst du wissen, hey, auf welcher Grundlage komme ich? Ich muss wissen, für das, was ich bete, habe ich eine Bibelstelle. Ich muss wissen, ich stehe auf einer Grundlage, und wenn ich jetzt beten werde, bete ich nicht für irgendwas, was mir gerade einfällt, sondern ich bete für etwas, das ich mit der Bibel belegen kann. Und wenn das im Wort Gottes vorhanden ist und ich weiß, Gott hat eine Verheißung gegeben und ich kann sie für mich anwenden, dann darf ich darauf stehen und dann darf ich mit dem Wort Gottes zu ihm kommen und sagen, Papa, du hast gesagt. Und weil du gesagt hast, komme ich jetzt mit Zuversicht, mit einer gewissen Kühnheit, ich komme jetzt zu dir und ich möchte das bitte jetzt haben. Und dann bekomme ich das, was mir zusteht. Und ich muss nicht erst 20 Mal kommen. Und ich muss nicht erst betteln. Und ich habe einen Widersacher, der schon entmachtet ist. Und ich habe einen Rechtsanwalt vor Gott. Das ist bei uns viel besser. Gott sagt, hey, bei euch wird es nicht so lange dauern wie bei der Witwe. Du darfst natürlich mehr beten als ein oder zweimal für eine Sache. Aber sei dessen gewiss, dass es nicht so lange dauern wird wie bei der Witwe hier. Diese Witwe kam und sie betete. Und zwar betete sie mit Ausdauer, weil sie wusste, sie hat Recht. Du kannst nicht mit Ausdauer für eine Sache beten, die Gott dir nicht offenbart hat. Sei es durch ein geschriebenes Wort aus der Bibel oder durch ein Rema, ein gehörtes, ein gespürtes, ein geoffenbartes Wort von Gott. Wenn du ein Rema von Gott hast, wenn er zu dir gesprochen hat und du weißt, dass er zu dir das und das gesagt hat, dann kannst du darauf stehen. Und du kannst meinetwegen 2, 3, 4, 5 Mal für die gleiche Sache beten, bis sie geschieht, weil du weißt, dass du im Willen Gottes bist. Sie hat gebetet mit Ausdauer, weil sie mir recht wusste. Und hier wird es interessant, sie hat aggressiv gebettelt. Sie kam zum Richter immer und immer wieder, und zwar mit großer Aggressivität. Die Elberfelder Übersetzung hat es gut aufgefangen. Lukas 18, Vers 5. So sagt der Richter, der ungerechte Richter damals, sagt, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen. Damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Damit sie mich nicht schlägt. Ich habe mal nachgeschlagen im Griechischen. Das gleiche Wort wird verwendet für Schwarz und Blau schlagen. Das gleiche Wort wird verwendet für einen Boxer, der zuschlägt. Ich habe Angst vor der Witwe, sagt er. Hier ist ein Richter, der hat keine Angst vor Gott, hat keine Angst vor Menschen, aber vor dieser Witwe, vor der habe ich Angst. Die kommt noch eines Tages, die haut mir einen runter. Und mit dieser Aggression konnte sie nur kommen, weil sie wusste, dass sie Recht hat. Und sie war bereit, aggressiv zu bitten und aggressiv dran zu bleiben. Und ich sage dir, wenn du weißt, dass diese Dinge, die im Wort Gottes geoffenbart sind, die aus dem Rema kommen, aus dem gesprochenen Wort Gottes. Wenn du weißt, dass diese Dinge dir gehören, kannst du ganz anders beten. Und viele Menschen beten, ja Gott, wenn es dein Wille ist, dann heile Bruder so und so, Schwester so und so. Das sind dumme Gebete. Wenn du weißt, dass im Wort Gottes geoffenbart ist, dass Heilung dir gehört, dann kannst du mit Kühnheit und mit Zuversicht zu Gott kommen und sagen, Gott, du bist ein guter Vater, ich gehöre zu deiner Familie, Jesus vertritt mich jetzt und ich weiß, dass Heilung mir gehört. Deswegen will ich sie jetzt sofort bitte haben. Danke. Und dann nimmst du sie dir mit aus dem Himmel. Das ist möglich, wenn du weißt, dass sie dir gehört, dass Heilung dir gehört. Also, sie konnte mit Ausdauer beten, weil sie wusste, was ihr gehört. Sie konnte aggressiv beten, weil sie wusste, was ihr gehört. Und du kannst Glauben haben, du kannst im Glauben beten, weil du weißt, was dir gehört. Glaube ist eine interessante Sache. Glaube ist nicht nur irgendetwas. Die Bibel sagt, dass Glaube eine Substanz ist, eine Grundlage ist. Glaube ist eben nicht etwas, was so wischiwaschi ist, so ein Gefühl, eine Emotion. Glaube hat mit Emotionen überhaupt nichts zu tun. Ich habe damals, als ich die Bibelstelle oft gelesen habe über die Jahre, nicht verstanden, wo der Zusammenhang ist. Vers 8. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen, schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Und der letzte Satz macht mir keinen Sinn. Moment mal. Okay, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Das macht Sinn. Die Geschichte geht darum, dass Gott anders ist als der ungerechte Richter. Und er wird schnell Recht schaffen. Okay, aber warum der Nachsatz? Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Das habe ich nicht verstanden. Bis ich begriffen habe und bis du vielleicht begreifst heute, was Glauben bedeutet. Hebräer 11, Vers 1. Aus der Hoffnung für alle. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Sie glaubte, dass sie recht hat. Und deswegen hoffte sie, dass sie nach dem zigmal malten hinkommen und betteln ihr Recht bekommt. Sie hatte als Grundlage den Glauben, dass sie recht hat. Und dieser Glaube war der tragende Grund. Der Glaube aber ist die Grundlegung dessen, was man erhofft. Ja, wenn du etwas hoffst, wenn du losgehst und Schritte gehst, dann musst du eine Grundlage haben. Bevor du zu Gott gehst und sagst, Gott, ich brauche jetzt dies und jenes, musst du erst eine Grundlage haben, dein Recht kennen. Es geht in der Geschichte immer und immer wieder um Recht. Deswegen sagt Gott, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Wird er Menschen finden, die ihre Rechtsgrundlagen kennen. Und genau daran mangelt es heute. Wir haben viele Christen, die gehen zwar einmal die Woche zur Kirche, aber die lesen nicht im Wort Gottes, die beten kaum, die kennen sich im Wort Gottes nicht aus, die machen vielleicht große Sprüche, aber die wissen nicht, wo es geschrieben steht. Die haben die Bibel vielleicht noch nie durchgelesen. Wenn du ein Christ bist und dich Christ nennst und die Bibel noch nicht gelesen hast, bitte tu das, fang heute noch an. Es ist eine Schande für jeden Christen, der sich Christ nennt, aber die Bibel nicht durchgelesen hat. Du musst das Wort Gottes kennen. Das ist die Grundlage. Dies ist das Buch des Lebens. Hier kommt Leben raus. Du musst die Grundlage kennen für deine Gebete, für dein Leben. Und wenn du deine Rechte kennst, was Gott dir hier verspricht, kannst du ganz anders beten. Deswegen sagt Jesus, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Wird er Menschen finden, die ihre Glaubensgrundlage noch kennen. Wird er Menschen finden, die auf ihr Recht bestehen, die ihr Recht noch kennen. Glaube aber ist Grundlage dessen, was man erhofft. Glaube aber ist Grundlage dessen, was man erhofft. Es gibt keine Hoffnung ohne eine Glaubensgrundlage. Und diese Glaubensgrundlage kommt aus dem Wort Gottes. Du musst das Wort Gottes entweder gehört haben oder du musst es gelesen haben und du musst genau wissen, das gehört mir. Die Witwe hatte eine Glaubensgrundlage. Sie wusste ganz genau, in diesem Fall habe ich Recht und deswegen werde ich so lange kommen, bis ich mein Recht bekomme. Und genauso darfst du beten. Deswegen möchte ich heute herausfordern, dass du anfängst, rechtmäßig zu beten. Bete nicht irgendwas, bete nicht dein Wunschdenken, nein, fange an, das zu beten, was im Wort Gottes oder aus dem Rema, aus dem gehörten Wort Gottes geoffenbart ist. Bete das und dann wirst du erleben, dass die Dinge, die du durchbetest, auch geschehen werden. Und Gott garantiert dir, wenn du so betest, wenn du mit dieser Aggressivität kommst, und Gott möchte das sogar, dass wir als Kinder Gottes zu ihm kommen, wie wir ein kleines Kind zum Vater, Papa, ich brauche jetzt dies und jenes, im Glauben, dass der Vater es ihm schenken wird. Warum? Weil wir wissen, wer der Vater ist, weil wir wissen, welche Rechte wir als Kinder haben, weil wir wissen, dass er uns geliebt hat, dass wir seine Auserwählten sind. Dann kommen wir zu ihm. Und dass viele Gebete nicht erhört werden, liegt nicht daran, dass Gott es nicht erhören möchte, ganz im Gegenteil. Gott ist so ein liebender Vater, er hat uns seine Liebe ein für alle Mal offenbart und bewiesen dadurch, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. An ihm liegt es nicht. Er möchte uns beschenken, er möchte uns segnen, er möchte uns helfen. Es liegt daran, das sagt Jesus ja hier, dass wir nicht Glauben haben. Wird er doch Menschen finden auf Erden, die Glauben haben. Gott möchte uns beschenken, Gott möchte uns segnen, Gott möchte uns heilen, befreien, die ganze Schiene. Er möchte alles Gute für uns. Aber er sagt, ich brauche jemanden, der eine Glaubensgrundlage hat, jemanden, der weiß, was seine Rechte sind und der basierend auf seinen Rechten, der das Wort gelesen hat, der den Vertrag kennt, kommt und sagt, Papa, das und das steht in deinem Wort. Das hast du gesagt, das hätte ich jetzt gerne. Und wer so kommt, da sagt Jesus, der wird sofort empfangen. Der muss nicht erst lange warten wie die Witwe. Ganz im Gegenteil, der wird sofort empfangen, weil wir viel bessere Voraussetzungen haben. Ich schlage vor, dass du gerade jetzt anfängst, mit mir im Glauben zu beten. Und Gott möchte zuallererst dir deine Sünden vergeben. Und du darfst jetzt im Glauben für die Vergebung deiner Sünden beten. Er hat bereits deine Sünden bezahlt, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Du darfst die Sündenvergebung im Glauben annehmen, auf der Grundlage, dass er für dich gestorben ist. Und dann wirst du ewiges Leben bekommen. Ich möchte jetzt mit dir gemeinsam beten. Sprich mir einfach nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Bitte, vergib mir meine Sünden und sei du mein Herr. In deinem Namen bete ich. Amen. Und wenn du dieses Gebet gebetet hast, auf der Grundlage des Glaubens, dass Jesus für dich gestorben ist, dann sind deine Sünden soeben vergeben worden. Er hat dir deine Sünden vergeben. Du bist jetzt die Gerechtigkeit Gottes. Ich möchte noch kurz für dich beten und dann schließe ich. Vater, im Namen Jesu Christi, segne bitte meine Zuschauer jetzt, segne sie mit Glauben, segne sie mit Gebeten, die erhört werden. Gib ihnen diese Glaubensgrundlage. Und Vater, ich bitte auch jetzt, basierend auf deinem Wort, für Heilungen, die gerade jetzt passieren. Ich komme gegen jede Art von Krankheiten in den Körpern meiner Zuschauer. Ich binde euch, ich zerbreche euch und ich schicke euch weg. Und Jesus Christus heilt dich gerade jetzt. Amen. Wenn du geheilt worden bist oder vor allem, wenn du dein Leben dem Herrn Jesus übergeben hast, bitte ruf uns an, schreib uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf dein Feedback. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet, der Herr mit dir.